Das hasse ich, weil das immer was von mir fordert. Das heißt, wenn ich diese App öffne, dann habe ich immer so eine darunterliegende Forderung an mich. Das mag ich überhaupt nicht. Mein Ziel nicht ist, Kirche im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, zu beschämen oder zu beschmutzen, sondern ich weiß, dass in Kirche immer Menschen sind, die nicht perfekt sind. Ich bin auch dafür, Strukturen anzusprechen, die nicht gut sind, auf jeden Fall. Und wenn sich die nicht ändern, finde ich, darf man das auch anprangern. Jesus hat seine Wunden gezeigt und hat da dieses Vertrauen und diese Beziehung hergestellt. Und das ist das, was für mich Gott nahbar macht und wie ich mich auch Menschen nahbar machen möchte.
Hallo und herzlich willkommen im Yeet Podcast, deinem Podcast für Social Media und digitale Kommunikation für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Judith Beständig. Als ich in den letzten Wochen über dich nachgedacht habe, habe ich voll oft aus Versehen eingegeben, unbeständig. Ich weiß nicht wieso, kennst du das? Also nicht selbst wahrscheinlich, aber.
Nee, aber mein Name überrascht oft.
Ja, beständig, wegen dieses Wortes, ne?
Ja, danke für die Einladung.
Ja, danke schön, dass du da bist. Also Judith, beständig, nicht unbeständig, sondern beständig. Du bist Autorin, du hast einen eigenen Blog unter deinem Namen, judithbeständig.de, und du bloggst auf Instagram seit 2019. Und du hast ein Magazin mitgegründet, das man auf Steady abonnieren kann, das Wir-Magazin. Und ich würde es so beschreiben, das ist ein Magazin für Frauen jedweden christlichen Glaubens. Oder reicht das nicht? Oder ist es einfach nur ein Magazin für Frauen? Oder ist es ein Magazin für alle? Wie würdest du sagen, was ist das für ein Magazin?
Unser Wunsch war es einfach von meinen Freundinnen und mir, dass wir einen Ort schaffen, an dem Frauen ein schriftliches Zuhause finden, wenn sie im christlichen Glauben beheimatet sind, aber egal aus welcher Richtung. Und dass wir verbunden sind in dieser Verschiedenheit und dass wir einen Ort schaffen, wo das aber funktionieren kann. Weil wir oft erleben, dass man immer nur in seinem eigenen Umkreis zu Hause ist und wir möchten es schaffen, dass man auch andere Meinungen, andere Sichtweisen stehen lassen kann und erlebt und erfährt, und das ist unser Versuch damit.
Und was wäre so ein klassisches Thema für dich dann, was ihr habt, um das zu erreichen?
Ein klassisches Thema, also ich glaube, es gibt so klassische Themen, in denen sich Christen uneins sind, sowas wie Rollenbilder, und das versuchen wir aufzubrechen und einfach zu zeigen, hey, wir glauben eigentlich alle und warum müssen wir uns auf das fokussieren, was uns trennt, weil wir haben so viel, was uns verbindet, und es ist auch so wertvoll und bereichernd, einfach die Erfahrungen und Erlebnisse von anderen zu hören, und wir versuchen einfach Geschichten zu erzählen und Offenheit zu schaffen für den anderen.
Und das ist noch nicht alles, du hast jetzt auch ein Buch geschrieben. Und deswegen bist du heute auch da. Also, und deine Themen jetzt in dem Buch und auch in deinem Blog, Seelenpost, hast du einen Newsletter. Da schreibst du persönliche Geschichten. Das machst du nämlich auch im Buch. Also, du erzählst von deinem Kindheitstrauma, von deiner Adoption, von deiner Depression jetzt, erzählst du auch auf Instagram, und von deinem Neuanfang. Das Buch heißt Nicht heil und doch ganz. Das ist im Neukirchner Verlag erschienen. Das ist der Untertitel, sind 52 ehrliche Texte über Brüche, Zweifel und neue Stärke. Das ist wahrscheinlich auch so aus deinem ganzen insgesamt Portfolio entstanden, vermute ich mal, oder?
Genau, ich habe einfach versucht, immer Erlebnisse, die mich in meinem Leben geprägt haben, mit reinzubringen, immer eine kurze biografische Sicht, und dann die Leserin dahin zu führen, dass sie sich selber reflektiert. Das heißt, sie kann das entweder anhand vom Jahresrhythmus machen, einmal die Woche, aber es ist auch ganz unabhängig davon. Und das Ziel ist einfach, der Leserin zu vermitteln, hey, was auch immer für Brüche in deinem Leben da waren, du bist trotzdem heil und ganz und kannst was daraus machen. Aber es lohnt sich, hinzugucken in die Brüche und zu schauen, hey, was macht mich aus? Was hat das mit mir gemacht? Und muss ich manche Sachen vielleicht auch noch mehr beleuchten?
Ich finde das ja schön übrigens, dass wir jetzt nach ziemlich genau 7 Jahren sprechen, nachdem du angefangen hast auf Instagram. 2019 hast du da nämlich angefangen, und da hast du, dein erster Post, da stand drunter, ich poste hier über Ehe, Familie, Wohnen und Lifestyle. Und das ist noch so ganz anders als das, was da jetzt so steht, finde ich. Also es wurde dann schon auch schnell tiefer und ausdifferenzierter natürlich, deine Posts. Aber genau, da würde ich gerne mit dir so ein bisschen Revue passieren lassen, diese vergangenen 7 Jahre, jetzt gleich in der Folge des Podcasts. Zuerst haben wir in diesem Podcast immer ein Format, dass wir 7 Fragen auswählen für unsere Gäste, die so ein bisschen persönlicher sind und euch vorstellen sollen. Bist du bereit?
Ja, nein, aber doch.
Nein, du hast was zu trinken und du sitzt gut und so, ja.
Yes.
Die erste Frage. Hast du lieber einen großen Traum oder viele kleine Träume?
Oh, ganz viele kleine. Sonst wäre es langweilig.
Und wie gehst du mit denen um? Verwirklichst du die von Zeit zu Zeit? Schmeißt du sie wieder über Bord?
Mein Ziel ist wirklich, ganz viele davon zu verwirklichen. Habe ich auch schon geschafft. Und manche habe ich auch gnadenlos in den Sand gesetzt und danach drüber gelacht oder davor geweint. Aber mein Motto ist echt, lieber probieren, als es gar nicht versuchen.
Womit hättest du besser nie anfangen sollen?
Ach du meine Güte. Oh, schwere Frage. Womit hätte ich besser nie anfangen sollen? Ja, mit Kaffee trinken, das ist ein teures Hobby.
Das stimmt. Das stimmt, da hast du recht, ne? Vor allem jetzt dieser Flat White, der so lecker ist und den es überall gibt.
Ich trinke tatsächlich meistens einen Milchkaffee, weil ich mag auch gern den Geschmack von warmer Milch tatsächlich sehr gern und mag das, wenn mehr Milch drin ist als Kaffee.
Naja, aber da frage ich mich auch manchmal, wieso ich damit angefangen habe, aber es ist zu spät. Als welches Tier möchtest du wiedergeboren werden?
Oh, als Giraffe. Das weiß ich.
Oh, wieso? Woher weißt du das so genau?
Weil ich die schon live erlebt habe in Südafrika. Und erstens haben Giraffen mega schöne Wimpern. Also meine Tochter würde jetzt sagen Life Goals. Und Giraffen kommunizieren über ihre, die haben hier so kleine Hörner und die kommunizieren auf einer Ebene, die wir ja nicht wahrnehmen können. Und das finde ich mega spannend. Und ich finde die einfach, die haben den Überblick über alles und sind aber krass schnell und sie werden voll unterschätzt.
Okay, interessant. Also ich muss mir mal was über Giraffen angucken. Ich merke ich schon. Welches Buch möchtest du noch einmal zum ersten Mal lesen?
Ja, das ist von Christoph Kramer. Super, den Titel weiß ich gerade nicht. Ist sein erstes Buch. Er hat bisher erst eins geschrieben. Es ist ein Fußballspieler, deutscher Nationalfußballspieler von früher. Und es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und in der habe ich so richtig mitgefiebert. Und die hat mich richtig in ihren Bann gezogen. Und ich kann es kaum erwarten, ein neues Buch von ihm zu lesen. Es ist so hell-lila und es ist ein Sprungturm vorne drauf.
Ja, es heißt, das Leben fing im Sommer an.
Exakt.
Let me Google that for you. Cool. Dankeschön. Ja, das hört sich noch nach einer Sommerempfehlung an. Und wenn man den Sommer im Winter zurückholen möchte vielleicht.
Genau.
Wo würdest du hingehen, wenn die Welt untergeht?
Zu meinem Mann. Oh. Ja, doch. Zu meinem Safe Space, zu dem, der mich am allerbesten kennt und dann im Arm hält, bis die Welt untergeht.
Ihr seid mehr als die Hälfte eures Lebens zusammen. Auch das weiß ich natürlich von Instagram. Als du 19 warst, habt ihr geheiratet und jetzt bist du 44, ne?
Ja. Wir hatten jetzt Silberhochzeit tatsächlich.
Wem musst du unbedingt noch deine Meinung sagen?
Meiner Mutter, aber...
Da biss sie gerade die Zähne zusammen und die Augen riss sie auf.
Ja, unangenehm, aber halt wahr. Also es ist, ich glaube, ich habe ihr schon öfters die Meinung gesagt, aber nach dem Prozess der letzten Jahre wäre es schon gut, das nochmal zu tun. Aber aktuell ist es noch nicht dran.
Was machst du komplizierter, als es eigentlich sein müsste?
Oh, ganz viel. Ich habe in meinem Kopf grundsätzlich immer einen Plan, wie Dinge zu laufen haben und wie sie laufen sollten. Aber ich teile diesen Plan niemandem mit. Das heißt, andere können es nur falsch machen. Und da lockerer zu werden, das ist so mein Ziel, ist ganz egal. Also Haushalt, Ausflüge, wie auch immer. Ich habe immer irgendwie einen Plan, wie die Sachen optimal laufen. Und den Plan mal loslassen, das wäre ganz gut.
Ja, das kenne ich auch. Ich weiß nicht, ob das aber auch so gewachsen ist als Mutter, solange die Kinder klein sind. Jetzt haben wir bald nicht mehr die Ausrede, weil die Kinder sind groß. Aber weil du dann bist du ja auch verantwortlich für ganz viele Pläne. Und dann werden die ja auch so durchgezogen, wie du die machst, ne? Und dann erstmal zu kapieren, jetzt führen die auf einmal eigenständige Pläne aus.
Oh ja.
Das waren schon deine 7 Fragen.
Chaka. Geschafft.
Chaka, genau. Wir kommen zu Judith beständig auf Instagram. 2019 hat das angefangen. Du hast geschrieben, hey, ich bin Judith, meine Kinder sind 11 und 15 und ich schreibe über Wohnen und Lifestyle, Familie. Ne? Jetzt ein bisschen verkürzt, wenn du aber darauf zurückguckst, also es war natürlich ein längerer Post, aber wenn du jetzt so darauf zurückguckst, wer warst du damals und wer hast du dir da vorgenommen, auf Instagram zu sein?
Wenn ich da jetzt zurückdenke, dann war ich eine total unsichere Frau, die eigentlich einfach nur vorhatte, ein schönes Bild abzugeben und irgendwie weise rüberzukommen und klug zu sein und irgendwie Vorbild. Aber eigentlich wusste ich gar nicht, wer ich selbst bin. Und ist total lustig, dass du mir das jetzt vorgelesen hast, weil ich kann mich da nicht mal mehr richtig dran erinnern. tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, mein Leben hat erst so wirklich mit 40 angefangen, als meine Depression gekommen ist. Und davor war es eher so, ich erhalte etwas aufrecht, von dem ich denke, dass es irgendwie richtig und gut ist.
Und davon, von dieser Reise berichtest du auch. Und die hat richtig eingesetzt. Jetzt sagst du, du bist 44, aber ich würde sagen, sie hat möglicherweise 2020 ist irgendwas passiert. Du hast da nämlich gepostet ein Jahr lang und am 8. Januar 2020, da hast du dann noch einen Post geschrieben über das Beantragen der Anerkennung der Erziehungszeit für die Rente. Dann hast du geschrieben, Mädels, heute geht's ums Geld. Und dann kam der nächste Post erst 2 Jahre später. Ich meine, dann, ich habe so gedacht, ja, okay, da war Corona. Aber ich glaube, bei dir war noch was anderes los. Wenn wir jetzt im Bewerbungsgespräch wären, würden man dann fragen, was war da denn los in Ihrem Instagram-Lebenslauf, Frau Beständig?
Ja, da lief einiges. Da wurde meine Glaubenswelt total auf den Kopf gestellt. Also ich bin immer in Freikirchen groß geworden und wir waren sehr lange Teil von einer großen Freikirche und im Januar 2020 haben wir uns davon verabschiedet. Und das war sehr, sehr schmerzhaft, weil damit unser ganzes soziales Umfeld weggebrochen ist und auch unser Glaube, wie wir ihn bisher verstanden hatten. Und wir haben alles hinterfragt, was unsere Identität war.
Das hast du jetzt aber nicht auf Instagram geteilt. Du teilst ganz viel Persönliches, aber da bist du nicht hingegangen, ne? Ist das bewusst passiert?
Das ist bewusst passiert, weil ich Sachen oft erst teile, wenn ich das Gefühl habe, sie passieren nicht mehr aus einer Wut heraus oder aus einem Groll. Und damals habe ich das nicht geteilt, weil mein Ziel nicht ist, Kirche im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, zu beschämen oder zu beschmutzen, sondern ich weiß, dass in Kirche immer Menschen sind, die nicht perfekt sind. Ich bin auch dafür, Strukturen anzusprechen, die nicht gut sind, auf jeden Fall. Und wenn sich die nicht ändern, finde ich, darf man das auch anprangern. Aber mir ging es damals persönlich nicht so gut und mit dieser ganzen Situation, weil es einfach sehr viel Freundschaftsthemen und persönliche Beziehungen belastet hat. Und wir standen einfach ziemlich allein da und das habe ich erstmal verarbeiten müssen.
Das ist so ein bisschen, es ist wie so ein Lebensmotto dann auch geworden, nicht heil und doch ganz. Also weil du gerade von diesem Blick eingangs gesprochen hast, zu sagen, ich schreibe nicht aus der Wut, was sehr gesund ist. Ne? Ich habe nämlich auch so ein bisschen, als ich alles angeguckt habe, wir haben relativ am Anfang dieses Podcasts, den es jetzt bald 5 Jahre gibt, den Patrick Senner zu Gast und der gesagt hat, Instagram ist keine Therapieplattform. Und wir haben da irgendwie Ärger für bekommen. Man kann es auch nochmal nachhören, hier ganz am Anfang bei den Podcast-Folgen. Und dann hat jemand gesagt, ihr sprecht mir jetzt ab, dass ich offen darüber sprechen kann. Aber so war es nicht gemeint. Ne? Also deswegen, ich finde es interessant, aber dass du jetzt dann auch nochmal sagst, ja, ich spreche darüber, wenn ich möglicherweise, es hörte sich nach den, es gibt ja diese 5 Stufen der Vergebung und du hast gesagt, ich kann ja nicht schreiben, wenn ich wütend bin. Ist das so, dass du sagst, wenn ich das Gefühl habe, das vergeben zu haben oder wie würdest du es formulieren? Ab wann schreibst du über deine Themen, die dich auch so tief bewegen? Es ist ja alles sehr persönlich.
Ich habe mir so zur Grundregel gemacht, dass ich Sachen erst mit meinen Freunden und meinen wichtigsten Menschen bespreche, bevor sie auf Social Media landen. Natürlich nicht mein Outfit des Tages oder sonst was, logisch, aber bevor ich nicht mit meinen wichtigsten Menschen ins Gespräch gegangen bin über Dinge, die mich bewegen, finde ich, geht das auch niemand anderen was an. Es ist mir tatsächlich sehr schmerzlich mal bewusst gemacht worden. Meine beste Freundin, meine längste Freundin hat irgendwann zu mir gesagt, du, ich habe von Instagram erfahren, dass. Und dann habe ich gesagt, oh. Und dann hat sie gesagt, das tut mir weh. Weil, also wenn du jetzt mit Instagram erstmal alles bequatschen willst, dann ja, schön für dich, aber wo bleiben wir dann? Und mir war das bis dahin tatsächlich nicht bewusst, dass das echt auch verletzen kann. Und deswegen ist so ein Ding, bevor ich Dinge auf Instagram kundtue, da bespreche ich sie mit meinen liebsten Menschen. Oder bei so großen Themen wie das, was ich gerade angesprochen habe mit dem Austritt aus dieser Kirche, da wusste ich einfach, wenn ich jetzt was schreibe, dann reagiere ich einfach nur. Und ich wollte nicht einfach nur aus einem Reflex raus reagieren, sondern ich wollte mich erstmal reflektieren und dann gucken, wie sehe ich die Sache auch nach einiger Zeit. Weil bei mir ist es oft so, dass ich im Moment die Sachen dann sehr schwarz-weiß sehe. Und mittlerweile, jetzt 6 Jahre später, denke ich, ja, ich hatte auch gute Zeiten in dieser Kirche und es hat mir auch gut getan. Trotzdem war es gut, dass wir gegangen sind und es war auch richtig und ich sehe die Sachen schon noch so, aber es ist wie eine Ruhe eingekehrt.
Ja, aber das ist eine gute Regel, finde ich. Das ist krass, dass du das so sagst, weil ich glaube, viele Leute machen das nicht so. Unterstelle ich
Dann.
jetzt einfach mal. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die meisten Leute, die über persönliche Themen schreiben, das erst mit ihren Ängsten bequatschen, nehme ich natürlich alles zurück. Aber ich finde, wann das wirklich gut, dass du das so machst und schlau. Ich habe darüber noch gar nicht so nachgedacht. Wann hast du damit angefangen? Also wann war dieses Gespräch?
Ah, da habe ich jetzt gar keinen konkreten Zeitpunkt. Aber sowas wie, zum Beispiel habe ich letzte Woche geteilt, dass ich mich bei einem Job beworben habe, den ich unbedingt haben möchte. Und das habe ich vorher mit meiner Freundin besprochen. Also das ist was, ich möchte ja eigentlich in Verbindung sein. Und so schön Social Media ist, und da sind auch einige Personen, die mir wirklich regelmäßig schreiben und reagieren, aber eine echte Verbindung ersetzt es halt doch nicht. Und ins Gespräch gehen, dass dann meine Freundin mir sagt, ja, warum magst du denn den, warum willst du diesen Job unbedingt haben? Und mit mir auch drüber redet, ja, passt es überhaupt zu dir? Das ersetzt es halt nicht. Genau, aber einen konkreten Zeitpunkt weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber selbst so kleine Sachen bespreche ich erst mit Freunden und meiner Familie.
Du hast dann, als du 2022 wieder eingestiegen bist, da hast du dann ein ganzes Jahr lang, also am Anfang hast du täglich einen Post gemacht, ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Also du hast immer geschrieben, worüber du am jeweiligen Tag dankbar bist. Hast du da das schon gemacht? Wahrscheinlich, das konntest du nicht, oder? Redaktionell leisten, jeden
Nee,
Tag
nee, nee, nee.
absprechen, so.
Das ist tatsächlich aus der Situation geboren, dass ich 2022 meine erste depressive Episode hatte und ich wirklich überlegt habe, was kann mir helfen? Und Social Media habe ich zu der Zeit einfach konsumiert. Und ich habe dann überlegt, hey, Dankbarkeit, ich werde mich jetzt einfach herausfordern und jeden Tag was posten, für das ich dankbar bin, um mich auch so aus diesem Loch rauszuholen. Das war einfach meine Art, wie ich das verarbeitet habe. Und da sind dann tatsächlich einige auf mich aufmerksam geworden, haben das echt auch gefeiert. Und mir hat es tatsächlich einfach so gut getan, weil gefühlt nach einer Woche gehen dir die Sachen, die so obvious sind, die gehen dir plötzlich aus. Sowas wie, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine Familie, ich habe Essen. Irgendwann wird man kreativ und der Blick verändert sich und du siehst dann wirklich Sachen, die halt nicht so offensichtlich sind, für die du wirklich dankbar sein kannst.
Also das war deine erste depressive Episode, die du so nennen würdest wahrscheinlich, ne? Und ist das da was du sagst, was total wichtig ist, dankbar Sachen zu finden, für die man dankbar ist? Ist das so eine Methode, die man dann
Das hat
lernt?
mir niemand beigebracht oder gesagt, dass ich das mal ausprobieren soll. Das war eher so sehr impulsiv von mir, so ein Bauchgefühl, wo ich einfach gedacht habe, ich glaube, das könnte mir gut tun. Und es hat mir auch so eine Aufgabe gegeben jeden Tag. Mir hilft es sehr, wenn ich eine Aufgabe habe, wenn ich weiß, ja, wenn ich wie ein Ziel habe an dem Tag. Und es hat einfach mir geholfen, also es hat mir niemand gesagt, dass ich das machen soll, sondern ich habe einfach gedacht, das wäre jetzt eine gute Idee. So funktioniere ich grundsätzlich. Ich habe meistens keinen Plan und gehe meinem Bauchgefühl nach und bin ganz spontan. Und mir hat es tatsächlich geholfen. Also es hat mir gut getan, Menschen mit anderen Augen zu betrachten, Situationen anders anzugucken. Ja, hat mich echt richtig aufgestellt, sage ich mal.
Hattest du dir, als du angefangen hast mit Instagram und dann auch weitergemacht hast, anfangs vorgenommen, sowas wie ein Role Model oder ein Vorbild zu sein? Oder was war die Rolle, die du für dich da gesehen hast?
Ich habe am Anfang gedacht, ich müsste jetzt irgendwie was ganz besonders Tolles machen und dann finden einen alle toll und dann wird man berühmt und reich und keine Ahnung was noch alles. Habe dann ganz schnell gemerkt, das bin ich überhaupt nicht und es ist auch total anstrengend und das kann ich auch nicht und habe auch gemerkt, es interessiert auch keinen. Und mein Leben ist nicht so interessant, dass ich da irgendwie immer ein Schaufenster sein kann. Und erst als ich dann angefangen habe, auch meine schwachen Momente zu zeigen oder meine ehrlichen Momente, da haben die Leute reagiert. Dann habe ich gedacht, oh, interessant. Und habe dann aber gemerkt, nee, das ist hier kein Geschäftsmodell. Also für mich ist Instagram kein Geschäftsmodell. Das ist für mich einfach nur, ich habe gemerkt, dass es andere Personen ermutigt, wenn ich mich so zeige, wie ich wirklich bin. Und das hat mir total gefallen. Und vor allem habe ich mir gewünscht, dass ich sowas gehabt hätte in Zeiten, in denen es mir nicht gut ging oder in Zeiten, in denen ich Herausforderungen hatte. Und das hat mir gefehlt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kann ich doch so jemand sein, weil mir fällt es total leicht, über Dinge zu reden, über die andere nicht so gern reden. Und warum das nicht nutzen?
Also einerseits für andere dieses Vorbild zu sein und gleichzeitig hast du was für dich gemacht. Ne? Du hast dann nämlich irgendwie im März, 31. März 2022, wo du jetzt schon 3 Monate durchgehalten hattest, da hast du dann auf einmal geschrieben, macht es hier eigentlich einen Unterschied, ob ich poste oder nicht? Ne? Ich hatte mir so gewünscht, dass ihr so reagiert, aber macht ihr gar nicht immer. Aber ich sag euch mal was, das hat auch was in mir verändert einfach. Das fand ich auch irgendwie ganz nett, dass du das
ja,
so aufgeschrieben hast.
Ja, also natürlich, wenn man sich öffentlich zeigt, dann hofft man natürlich, dass das einen Unterschied macht. Jetzt, wo ich ein Buch geschrieben habe, hoffe ich natürlich, dass dieses Buch Herzen von Menschen bewegt. Klar, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht mein Wunsch. Aber trotzdem hat dieser ganze Prozess, gerade auch mit diesem Dankbarkeitstagebuch, hauptsächlich was in mir verändert. Auch der Schreibprozess von meinem Buch hat hauptsächlich was in mir verändert. Ja, ist immer so ein, hat immer so zwei Seiten.
Ich finde das auch deshalb interessant, dass man dir so zugucken kann bei deiner Entwicklung und bei deinem Prozess auf Instagram, weil wir, das habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesagt, jetzt schon länger nicht mehr, aber wir haben relativ am Anfang, als wir das Heat-Netzwerk gründen sollten und dann gegründet haben und so Social Media gelernt haben, es war ja auch 2019, da haben wir das Wort iterativ gelernt. Das heißt, dass man immer versucht, Sachen und guckt, ob es klappt und dann weitermacht. Und ich finde, das ist bei dir auch ganz schön zu sehen und du reflektierst das sogar öffentlich, dass du sagst, für wen mache ich das hier eigentlich? Für dich oder für mich? So.
Ja, cool, da habe ich jetzt auch ein neues Wort gelernt, iterativ. Ja, gucke ich nachher nach. Ja, tatsächlich probiere ich Sachen einfach aus. Ich würde sagen, ich mache Sachen so lange, bis sie mich langweilen. Ich halte schon auch Dinge durch, also keine Angst, aber grundsätzlich muss mir Zeug einfach Spaß machen und wenn ich merke, interessiert mich nicht mehr, dann lasse ich es oder wenn da kein Feedback kommt, wo ich denke, es macht einen Unterschied, dann lasse ich es oder ich sage halt, Leute, braucht ihr das überhaupt oder nicht?
Und du beschreibst zum Beispiel auch dann, 2023 ist das dein auch manchmal gespaltenes Verhältnis zu dieser App. Du postest dann auf einmal 2 Wochen nichts und du kündigst das aber auch an. Du sagst dann, oh, ich habe gemerkt, diese App, die zieht, lenkt mich ab und die zieht mich hier so rein und ich muss jetzt echt mal Abstand finden.
Ich habe immer ein gespaltenes, eine gespaltene Beziehung zu Instagram und Social Media. Das wird immer so sein. Ich lieb's und ich hasse es. Das ist eine Hassliebe, weil einerseits scrolle ich mich, bis ich viereckige Augen habe durch Instagram und denkst so, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Und auf der anderen Seite habe ich teilweise die schönsten Gespräche auf Instagram und denkst so, oh wow, wenn ich das jetzt nicht, das hätte ich nie erlebt, wenn ich mich hier nicht zeigen würde. Ich lebe so beides, aber gleichzeitig wissen das auch die Leute, die meinem Account folgen, wenn ich nichts poste, dann geht's mir nicht gut oder ich habe keinen Bock, ich verdiene mit sowas kein Geld, sondern ich mache das einfach nur aus Spaß.
Okay, also du machst es, solange es dir Spaß macht. Was würdest du sagen, du hast gerade gesagt, du liebst es und du hasst es. Fangen wir mal mit den schlechten Sachen an. Ich finde das immer schöner, mit den guten aufzuhören, aber es ist ja Geschmackssache. Was hast du absolut daran?
Also ich würde mich jetzt nicht als Content-Creatorin bezeichnen, ich habe ja nur 1000 Follower. Aber was ich daran hasse, ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss was leisten. Ich muss irgendwas zur Verfügung stellen und es muss besonders toll und klug und was weiß ich sein, lehrreich oder irgendwie inspirierend. Das hasse ich, weil das immer was von mir fordert. Das heißt, wenn ich diese App öffne, dann habe ich immer so eine darunterliegende Forderung an mich. Das mag ich überhaupt nicht. Was ich auch nicht mag, ist, ich wehre mich dagegen, aber ich vergleiche mich halt trotzdem. Mhm. Diese zwei Sachen, die finde ich ganz schrecklich. Diese Forderung an mich und dass ich mich halt doch vergleiche und mich frage, warum machen andere auch nicht viel mehr als ich, aber haben irgendwie 10.000 Follower mehr? Oder warum kann ich das nicht so gut wie andere?
Stellst du dir immer noch die Fragen? Immer mal wieder? Schleichen die
schon
sich so rein?
Die schleichen sich immer wieder rein und manchmal bekämpfe ich sie ganz gut, manchmal kann ich sie auch ausblenden, ganz oft auch, aber manchmal denke ich schon auch, ach, meine Güte, dann lasse ich diese 1000 Leute, die mir da zugucken, einfach mal weg und gehe raus und ja, gebe auf.
Was liebst du daran? Jetzt hatten wir dieses Hassen, aber was liebst du?
Was ich daran lieb, ist, dass es für mich wirklich ein kreativer Ausdruck ist, dass ich Menschen Hoffnung geben kann, dass mir so viele Personen wirklich auch schreiben und sagen, hey, danke, dass du das geteilt hast. Ich habe gedacht, ich bin allein damit. Was ich dran lieb, ist, dass ich wirklich auch echte Freunde gefunden habe über diese App, über die ich über Social Media hinaus auch Kontakt habe, dass wir uns im echten Leben sehen. Und was ich liebe, ich bin so eine Netzwerkerin. Ich liebe das, zu wissen, was ist los, mit jedem zu reden und mit jedem verbunden zu sein. Das liebe ich total.
Und das kann man in der Hosentasche mit rumtragen, diese Verbindung, ne? Das ist eigentlich auch schon
exakt
ganz nice. Was würdest du denn heute anders machen? Oder würdest du es genauso wieder machen, weil du sagst, ja, ich habe ja auch was gelernt aus all dem?
Ich würde es genauso wieder machen, weil das bin halt ich. Ich glaube, es ist ganz gut, immer wirklich man selbst zu sein. Also ich könnte jetzt einen Plan machen und überlegen, was ich in 3 Wochen poste und was weiß ich. Aber es bin halt nicht ich. Und ich finde, es muss am Ende einfach authentisch sein. Und ich glaube, das ist eigentlich das Geheimnis dahinter. Und ja, wenn ich nicht mehr ich selbst wäre, dann fände ich es nicht mehr gut.
Und es ermöglicht dir immer wieder Pläne zu machen und die dann wieder umzustoßen, ne? Weil wir es eingangs auch mal übers Planen hatten.
Ja, ich bin gern spontan. Ich komme zwar sehr strukturiert und geplant in meinem Leben rüber bei Menschen, aber das ist eigentlich ein totales Chaos. Also ich erzähle das auch ganz offen. Ich bin ADHSlerin und ich habe halt einfach Strategien gelernt, wie ich mein Chaos verberge und wie andere das nicht so ganz wahrnehmen. Ich habe, bis ich 40 war, Perfektionismus pur gelebt und konnte wirklich den Schein aufrechterhalten, dass ich immer alles im Griff habe und dass alles läuft. Und heute gönne ich mir den Luxus zu sagen, nee, so ist es halt nicht. Und dazu zu stehen und zu sagen, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, muss das jetzt auch nicht weitermachen, war nett, aber nee, lassen wir jetzt mal. Ach ja, jetzt habe ich für ein paar Wochen die Idee, ein Outfit des Tages zu posten, mache ich. Genau.
Und du bist gekommen von 2019, ich poste hier, ich fasse es aber kurz zusammen, Lifestyle und Wohnen zu. Jetzt sind deine Hashtags, deine relativ regelmäßigen, würde ich sagen, Seelenstark und Körpermut. Und jetzt, du hast gesagt, als ich dich gefragt habe, wer du 2019 warst, dass du eine unsichere Frau warst. Wer bist du jetzt?
Ich habe aktuell das Gefühl, ich bin mehr ich selber als jemals zuvor. Unsicherheit ist nicht komplett weg, das wäre eine Lüge, aber ich stehe ganz anders im Leben. Ich traue mich, mich zu zeigen. Ich traue mich auch, mich nicht zu zeigen, wenn ich das nicht will. Ich habe nicht mehr so Angst vor Bewertung, weil ich jetzt mittlerweile gelernt habe, ist ganz egal, was andere von mir denken. Und die meiste Zeit kriege ich das auch hin, das nicht an mich rankommen zu lassen. Ich bin total gern Mitte 40. Ich will auch nicht Mitte 20 sein. Die Zeit war super, aber ich bin genau richtig da, wo ich jetzt bin. Ich habe nichts verpasst. Ich muss auch nichts hinterherjagen. Und was ich teile und ob das jemanden gut tut oder nicht, habe ich nicht in der Hand. Und ich bin eigentlich happy da, wo ich gerade bin.
Und du hast dieses Magazin. Jetzt kommen wir waren bei Instagram. Wir werden bestimmt auch wieder drauf zurückkommen. Du hast ein Magazin mitgegründet. Wir. Das Magazin für christliche Frauen. Wir haben ja anfangs schon ein bisschen darüber gesprochen. Und da steht, dass ihr eine, deswegen habe ich mich gerade gewundert, als du gesagt hast, ich verstehe mich nicht als Content Creatorin. Ich glaube, ich habe den Satz irgendwo gelesen, wir sind eine Gruppe von Influencerinnen. Aber eine Influencerin bist du.
Ich glaube, dass jeder Influencer ist. Egal, ob ich zu 5 Leuten oder zu 1.000 oder zu 100.000 spreche oder Einfluss habe. Ich nehme immer Einfluss in meinem Leben. Ja, ich habe dieses Magazin mitgegründet und ich trage das mit im Hintergrund und ich schreibe.
Bei der Yeet Masterclass habe ich andere gefunden, die meine Struggle teilen und mich unglaublich inspiriert haben.
In der Yeet Masterclass habe ich vor allem gelernt, wie wichtig es ist, sich gut zu überlegen, wen ich womit erreichen will.
Ich bin Sarah Keller. Auf Instagram findest du mich als Glaubensraum. Ich war bei der Yeet Masterclass, weil ich bei Social Media über Glauben spreche.
Mein Name ist Monika Hautzinger. Ich war bei der Yeet Masterclass, weil ich zum Social Media Team meiner Landeskirche gehöre. Unser Insta-Kanal ist die Überallkirche.
An der Yeet Masterclass teilzunehmen, empfehle ich dir, wenn du deinen Glauben digital mit anderen teilen willst.
Ich empfehle euch, an der Yeet Masterclass teilzunehmen, wenn ihr tolle KollegInnen kennenlernen wollt, mit denen ihr euch gut vernetzen könnt.
1 Jahr, 12 Leute. Die Yeet Masterclass. Die Fortbildung für Social Media im Raum der Kirche. Alle Infos unter yeet.de/masterclass.
Und ich mache Organisatorisches. Wir sind mittlerweile 7 Frauen, die das zusammen machen. Wir haben mit mehr Frauen gestartet, haben uns jetzt aber reduziert. Und auch da nehme ich Einfluss, klar. Aber für mich, ich bin nicht die klassische Influencerin, Ende 20, die Make-up-Tipps teilt und die zeigt, wie schön ihr DM-Haul ist. Das bin ich nicht. Deswegen bezeichne ich mich jetzt nicht wirklich als Influencerin, aber trotzdem nehme ich Einfluss. Und was ich an unseren Wir-Frauen so toll finde, ist, dass bei denen egal ist, ob ich 20.000 Follower habe oder 1.000, sondern wir nehmen uns an, wie wir sind und wir wissen, wir nehmen Einfluss. Jede auf ihre Art und auf ganz unterschiedliche Art. Deswegen, gut, irgendeinen Titel muss man dem Kind geben, Influencerin.
Ja. Wie lange gibt es euer Magazin schon jetzt?
Wir haben jetzt einjährigen Geburtstag gefeiert.
Ja. Verlost auch dann Abos.
Genau. Ja. Und ja, still going strong. Ja, wir lernen viel. Wir haben ganz am Anfang gesagt, wir geben uns ein halbes Jahr und gucken erst mal, haben wir da Bock drauf? Macht uns das Spaß? Wird es angenommen? Und es wird angenommen. Und ja, da wird noch einiges in der Zukunft kommen.
Und es ist ein reines Online-Magazin.
Es ist ein Online-Magazin, kostet um die 3 € im Monat, kann man monatlich auch kündigen. Und ja, kommt dann ins E-Mail-Postfach wöchentlich. Wir haben nicht eine monatliche Ausgabe, wir haben ein monatliches Thema. Und wöchentlich kommt dann eine E-Mail in das Postfach der Abonnenten und dann liest man die Artikel.
Da bin ich mal gespannt. Du hast, weil wie du gesagt hast, ja auch schon einiges ausprobiert. Also du hattest auch mal einen Laden zum Beispiel, ne, wo du Kinderklamotten verkauft hast. Jetzt machst du ein Magazin. Jetzt hast du dich auch noch für einen Job beworben, weil ich vermute, das ist natürlich auch hart, weil bei 3 € im Monat. Und ich habe gesehen, ihr habt irgendwie 223 Unterstützerinnen momentan oder sowas, glaube ich. Ne, da kann man kein 7-köpfiges Redaktionsteam von bezahlen. Deswegen ist schon ein euer Liebhaberinnenprojekt momentan. Vielleicht wirft das dann auch für die eine oder andere hoffentlich mal irgendwas ab, drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen.
Danke.
Das Interessante ist, dass ihr das als Influencerin, deswegen habe ich es auch nochmal gesagt, gegründet habt, weil ihr natürlich dann auch über eure Reichweiten möglicherweise auch Werbung gut machen könnt, ne, für euer Produkt. Gelingt euch das? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Aber wie du gesagt hast, wir machen das wirklich alle als Herzensprojekt und eigentlich ehrenamtlich. Deswegen konnten wir da bisher noch nicht so die Energie reinstecken, marketingtechnisch da auch noch ein bisschen Gas zu geben. Ich glaube aber, dass wir schon eine Gruppe an Menschen abholen, weil wir das ja auch an den Zahlen sehen, dass Leute nicht kündigen, sondern wir kriegen auch Nachrichten zu den Artikeln, wir kriegen Feedback. Und ich finde es sehr schön, dass es langsam wächst und dass es nicht so ein Hype ist. Genau.
Ja, habt ihr verschiedene Rollen dann? Also ich könnte mir vorstellen, weil du jetzt sagst, ihr kriegt auch Nachrichten, dass ihr die Rolle von einer Community Managerin wahrscheinlich auch braucht oder antwortet jeder auf seine eigenen Artikel?
Nee, wir haben schon so Rollen untereinander, jetzt nicht krass offiziell, aber wir haben jemand, die die Chefredaktion übernimmt und wir haben eine Person, die sich um Social Media kümmert, um Grafik. Und andere, die einfach Autorinnen sind und im Redaktionstreffen, das wir monatlich haben, Ideen beisteuern. Aber wir finden uns da auch noch. Also wir werden das jetzt noch auf breitere Schultern verteilen und dem Ganzen noch mehr Stabilität geben.
Also guck da doch mal vorbei. Sag mal ganz kurz die URL, weil man findet bei Wir Magazin ganz viel. Was gebe ich am besten ein, damit ich euch schnell finde?
Wir Magazin und Steady, also STEADY. Die URL ist so lang, die kann ich jetzt hier nicht nennen, genau. Aber dann kommt ihr dahin.
Genau, Steady und Wir Magazin. Ja, so habe ich es dann letztlich auch gefunden.
Oder bei Instagram bei wir.magazin.
Ja, genau. Werde ich beides natürlich verlinken. So, wir kommen zu deinem Buch. Ich hatte schon gesagt vorhin, ich habe den Eindruck, dass, weil es heißt ja auch, der Untertitel, nicht Teil und doch ganz, der Untertitel ist 52 ehrliche Texte über Brüche, Zweifel und Stärke. Wie ist es dazu gekommen, dass du ein Buch geschrieben hast? Kurze Vermutung, ne, weil du ja sowieso schon postest und bloggst.
Tatsächlich wollte ich schon immer ein Buch schreiben. Ich dachte an irgendwie eine Biografie oder so mit meiner Lebensgeschichte und was ich so erlebt habe bisher. Aber tatsächlich ist dann der Verlag auf mich zugekommen und hat ein Treffen vorgeschlagen und ich war total motiviert und bin da hingegangen und habe noch Freundinnen gefragt, oh, was wollen die bloß von mir? Und dann hat eine Freundin, die Autorin, ist gesagt, ja, die will sicher, dass du ein Buch für sie schreibst. Und ich so, was? Panik. Hab dann so ein Exposé vorbereitet. Tatsächlich habe ich einfach mit KI, ich wusste nicht, wie man Exposé vorbereitet. Ich habe mal KI gefragt und dann habe ich gedacht, okay, ich bereite mal was vor. Und dann hatte ich das Treffen, 2 Stunden, bestes Gespräch. Wir haben es richtig gut gehabt und habe auch meine Idee gepitcht. Und am Ende sagt die Verlagschefin, ja, aber Biografien machen wir nicht. Und ich dachte so, Chance verpasst, Mist. Ja, sie überlegt mal und so. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, okay, Judith, you had one job. Eine Aufgabe und du hast es versaut. Das war deine Chance, ein Buch zu schreiben. Scheiße. So, und dann bin ich nach Hause und habe gedacht, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Und habe gedacht, ja, wie kann ich denn das Thema in ein anderes Format verpacken? Und habe diesen Vorschlag dann der Verlagschefin geschickt. Und die hat gesagt, machen wir. Und ich glaube, 2 Wochen später hatte ich einen Vertrag für das Buch. Ich muss ehrlich sagen, dass das so läuft, ist so typisch Judith, mal wieder total spontan und impulsiv. Aber davon kann man als Autorin und als freie Autorin, die das hobbymäßig macht, natürlich nur träumen. Andere verschicken zig Exposés und kriegen keinen Vertrag. So ist es dazu gekommen und dann habe ich da unterschrieben. Und danach habe ich gedacht, ach du meine Güte, jetzt muss ich das ja auch schreiben. Auf was habe ich mich da eingelassen? Ich sage ganz oft zu Sachen ja und hinterher checke ich, dass ich das dann ja machen muss und weiß nicht so recht, packe ich das? Und dann habe ich in meinem Urlaub angefangen zu schreiben. Ich habe eine Woche verlängert und saß da in Südfrankreich in einem Zelt und habe geschrieben.
Ja, da gibt es auch einen Post zu, das habe ich auch gesehen, auf Instagram. Aber da hast du nicht das ganze Buch geschrieben in der einen Woche.
Ich habe das tatsächlich immer so zwischendurch geschrieben. Ich schiebe immer Sachen sehr gerne auf. Das heißt, als die Deadline war, um mein Manuskript abzugeben, hat noch ziemlich viel gefehlt. Aber meine Lektorin hat an mich geglaubt und hat gesagt, du, ich mach erstmal, korrigier erstmal das, was du schon geschrieben hast und den Rest gibst du mir immer wieder. Und mit diesem Druck habe ich es dann geschafft. Ich habe mich immer zwischendrin in so einen Coworking Space gesetzt oder habe mich hier an den Tisch gesetzt. Aber das war schon harte Arbeit, weil man stellt sich das immer so romantisch vor, ein Buch zu schreiben, aber es ist einfach Stress.
Ja, nee, ich stelle mir das gar nicht so romantisch vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist schon hart, so lange Texte zu schreiben.
Ja, tatsächlich habe ich relativ kurze Texte und ich finde es viel herausfordernder, in einem kurzen Text auf den Punkt zu kommen und wirklich das zu vermitteln, was ich vermitteln will, wenn ich nicht drumherum reden kann, sondern das kürzen muss. Und es sind 52 Impulse geworden. Und ich fand es viel schwieriger, mich kurz zu fassen.
Ich meinte auch mit langem Text tatsächlich, dass man daraus ein ganzes Buch macht, was dann insgesamt ein langer Text ist, nämlich über 200 Seiten. Hast du da vollbracht? Und erzähl doch mal ganz kurz was über die Zielgruppe, weil das Konzept ist so, du erzählst was, eine persönliche Geschichte. Du erzählst, wie du damit umgegangen bist oder was du gelernt hast und dann stellst du Reflexionsfragen und dann gibt es einen Bereich für Notizen.
Also klar kann man jetzt sagen, die Zielgruppe sind hauptsächlich Frauen, so zwischen, ich würde mal schätzen, 25 und Ende 50 oder 60. Ich glaube aber auch, dass es Männer ansprechen kann, weil die Themen, über die ich spreche, nicht nur Frauen betreffen, die sind universell. Ich rede über Identität, über Körperbild, über Verluste, über Lebensgeschichten, über Krankheit. Genau, aber ich glaube tatsächlich schon, dass Frauen zwischen 25 und 60 sich da gut abgeholt fühlen.
Ja, und was soll denen das ermöglichen? Wenn ich das jetzt machen möchte, was würdest du dir wünschen? Was wäre so? Ich meine, wie es dann kommt, hast du ja vorhin schon gesagt, was deine Followerinnen dann machen damit. Da hast du ja gar nicht kannst du nicht beeinflussen, aber wenn du es dir wünschen dürftest, was würden die Leute dann damit anfangen?
Ich würde mir wünschen, dass durch meinen Einstieg über eine persönliche Geschichte und wie ich dann daraus was erarbeitet habe, dass die Leserin wie einen offenen Raum kriegt, um in sich einfach zu gucken, ach ja, stimmt, das ist in meinem Leben auch passiert, das war Teil von meinem Leben, aber muss ich den vielleicht noch bearbeiten? Sind da Sachen resultiert daraus, die mich heute aufhalten oder die mich richtig stark gemacht haben? Ich würde mir einfach wünschen, dass diese biografischen Einblicke in mein Leben und diese Reflexionsfragen danach so einen Raum eröffnen für die Leserin, wo sie Hoffnung kriegt oder glücklich zurückgucken kann oder sagt, Mensch, das ist ein Bereich, da muss ich mir vielleicht auch Hilfe suchen.
Mir ist aufgefallen, auf Instagram ist das eigentlich ganz klar, weil das sehr persönlich ist. Alles, was du machst auf deinem Blog, hast du geschrieben, dass du keine Therapeutin bist und kein Coach und dass man sich, wenn man Themen hat, professionelle Hilfe suchen soll. Und irgendwann wurde das offensichtlich nötig, weil deine Themen so persönlich sind. Wie ist das gekommen?
Das ist tatsächlich 2022 entstanden, als ich das erste Mal mit Depressionen zu kämpfen hatte, weil ich das erste Mal gefühlt nichts mehr im Griff hatte. Da ist mir so die Kontrolle weggebrochen über mich, über wie ich meinen Alltag leben kann. da hat meine Hausärztin dann gesagt, wollen Sie nicht vielleicht mal zu einer Therapeutin gehen? Ich habe in dem Gespräch immer noch gedacht, ja, also was brauche ich nicht, das betrifft ja andere, also so schlecht geht's mir nicht. Aber tatsächlich habe ich das Angebot angenommen und habe dann in kürzester Zeit eine Therapeutin gefunden, ich glaube 2 Wochen später, und habe dann wöchentlich Therapie gehabt und habe da erst gemerkt, wie nötig ich das hatte.
Ja. Und aus diesem Vorbild heraus würdest du auch sagen, ich hatte nämlich die Fantasie, dass Leute dich dann auch mit so persönlichen Themen, die sie beschäftigen, angeschrieben haben. Und dass du deswegen sagst, ne, ich kann hier von mir erzählen, aber ich bin nicht diejenige, die euch therapiert.
Das kommt manchmal vor, dass Leute mich anschreiben und mir auch von ihren Struggles erzählen. Ja, ich höre da auch zu, weil das ist, wer ich bin. Aber tatsächlich Ratschläge gebe ich jetzt nicht in dem Sinne, sondern ich sage wirklich, hey, hast du Menschen in deinem Umfeld, mit denen du da in echt drüber reden kannst? Oder bist du therapeutisch versorgt? Genau. Und versuche eher da Ratschläge zu geben, weil ich damals an dem Punkt niemand hatte, der mir das so ganz konkret gesagt hat.
Also möglicherweise ist das, was du machst, eher, könnte man jetzt, das kirchliche Wort dafür wäre wahrscheinlich Seelsorge, beistehen. Oder wie würdest du sagen?
Ach, ich würde es nicht mal so beschreiben. Also ich glaube, ich bin einfach Mensch und versuche wirklich, wenn jemand mir antwortet oder mir schreibt von seinen Problemen, einfach da zu sein. Ich versuche auch nicht groß jetzt auf die Themen einzugehen und mich da reinzubringen, sondern ich versuche wirklich zu gucken, wo hat die Person schon ein soziales Netz und sie daraufhin zu verweisen. Ich glaube, ich wäre eine ziemlich schlechte Seelsorgerin. Ich weiß, andere reden gern mit mir, ich höre einfach auch gern zu und erzähle von mir, aber ja, als Seelsorgerin würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
Ja, und so ein bisschen Tiefstaplerin bist du auch, ne? Ja. Weil du hast gerade beschrieben, finde ich, was für mich schon Seelsorge wäre. Einfach zuhören, okay, und dann verweisen, gucken, was für ein soziales Umfeld da ist, wo man jemanden hingibt. Naja, du hast geschrieben an einer Stelle, Heilung beginnt mit der Begegnung mit Wunden. Und es gibt einen Spruch der Griechen, der alten Griechen, die sagen, ich weiß gar nicht, wer es genau gesagt hat, nur der verwundete Arzt vermag zu heilen. Und da musste ich dran denken, als ich den Satz von dir gelesen habe. Heilung beginnt mit der Begegnung mit den Wunden. Und deswegen auch, dass du dazu sagst, dass du keine Therapeutin bist, dass das wichtig ist, dass Leute das wissen. Aber dennoch hast du auch beschrieben, dass die Leute, als du angefangen hast, dich verletzlich zu zeigen, deinen Inhalt dann auf einmal interessant fanden.
Da gibt es tatsächlich, das ist ein cooler Spruch, den habe ich noch nie gehört, richtig interessant. Es gibt tatsächlich was in der Bibel, was das für mich ganz gut beschreibt. Und zwar, als Jesus auferstanden ist, hat er sich ja seinen Jüngern gezeigt. Und bei der ersten Begegnung war Thomas, der Zweifler, nicht dabei. Und als er ihn später getroffen hat, wollte er seine Wunden an den Händen sehen. Und erst dann hat er geglaubt, dass es ist. Jesus hat seine Wunden gezeigt und hat da dieses Vertrauen und diese Beziehung hergestellt. Und das ist das, was für mich Gott nahbar macht und wie ich mich auch Menschen nahbar machen möchte. Und ich finde es toll, dass Jesus uns da sogar ein Vorbild ist, dass er sich traut, die Wunden zu zeigen, dass er nicht sagt, hört mal zu, ich bin auferstanden und ich fahre jetzt in den Himmel, sondern er ist da und begegnet uns Menschen mit seinen Wunden und dem zweifelnden Thomas, der das braucht. Ich glaube wirklich, dass wenn jemand noch nicht durch was Schweres durchgegangen ist, dass er dann auch nicht gut andere begleiten kann, tatsächlich.
Ja, es ist ein Thema mit der Empathie, ne? Und für mich hat das, ist, glaube ich, ein Teil auch in einer Geschichte in deinem Buch mit dem Thomas. Und mir hat das, ja. Ich habe auch einen Onkel, der Thomas heißt, deswegen der ungläubige Thomas, sagt man ja auch, oder der zweifelnde Thomas. Für mich hat das, was du geschrieben hast, auch Thomas so ein bisschen rehabilitiert. Also ich fand das ganz schön, wie du es beschrieben hast. Ich habe Thomas immer so gesehen als diesen Aufklärerischen, der alles hinterfragt. Also ja, aus dem Sinne der Aufklärung heraus. Ne? Ich möchte das jetzt ganz genau wissen. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Er wollte das fühlen. So, es ging gar nicht um den Verstand, es ging um das Fühlen. Und das hast du schön rausgearbeitet an der Stelle. Also deswegen danke für diesen Perspektivwechsel.
Ja, bei mir kommt Thomas eben auch immer schlecht weg und hat irgendwie für mich nicht so einen guten Ruf. Und als ich das aber gesehen und kapiert habe, habe ich gedacht, oh, der ist mir ähnlicher, als ich gedacht habe, weil ich muss Dinge auch spüren. Wenn ich Sachen nur lese oder höre oder so, das ist nicht meins, ich muss es wie fühlen.
Ja. Das ist dann die Frage, welche Sinne angesprochen sind, ne? Das ist dann
genau
der kinästhetische Sinn, dass man es anfassen möchte. Das waren schon alle deine Fragen. Ich habe noch zwei, die wir standardmäßig an immer dabei haben. Das machen wir jetzt seit 5 Jahren so. Deswegen machen wir da jetzt noch weiter mit. Das hat, ergibt immer interessante Antworten, finden wir. Und die erste Frage, die alle bei uns bekommen, ist, wenn du eine Bühne hättest, vor wem würdest du über was reden? Darfst du dein Publikum und dein Thema komplett selbst wählen?
Ich würde, also mein Publikum wären meine leiblichen Eltern. Und ich würde darüber sprechen, welche Auswirkungen ihre Lebensentscheidungen auf mich hatten und würde mich freuen, dass ich einfach mal ausreden darf und einfach mal ganz klar sagen kann, was es mit mir gemacht hat, dass sie mich zur Adoption freigegeben haben, beziehungsweise ich aus dieser Familie genommen worden bin, und würde einfach gern meine Sicht der Dinge in aller Ruhe und mit aller Reflektiertheit mittlerweile gern erklären und sagen und ihnen das vor Augen führen.
Hm, schön, die Antwort hatten wir, glaube ich, noch nie, dass es so persönlich geworden ist. Also das ist tatsächlich ganz konkret, ganz nah, beziehungsweise auch gar nicht so nahe Menschen, ne? Biologisch nahe Menschen.
Ja.
Die zweite Frage, was ist digitale Kirche für dich?
Digitale Kirche ist für mich, dass ich das Vorrecht habe, über diese Medien mein Glauben mit jeder Person auf dieser Welt eigentlich teilen zu können und Gleichgesinnte zu finden und auch Menschen zu finden, die vielleicht anders glauben. Dieses Vernetztsein, das empfinde ich als große Bereicherung und gibt mir total viel. Und für mich ist digitale Kirche, ist wie Kirche, die freigesetzt worden ist, aus einem Gebäude rauszugehen und nach außen zu strahlen und jetzt wirklich überall sein darf. Also es erfüllt für mich eigentlich den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Kirche ist wichtig, aber für mich nicht der einzige Weg, gläubig zu sein.
Dankeschön. Das war der Jed-Podcast und das war Judith Beständig. Und du hast uns erzählt von deinem Buch, das es jetzt zu kaufen gibt. Nicht heil und doch ganz, im Neukirchner Verlag erschienen. Ich werde es in Shownotes verlinken. Du hast einen eigenen Blog, judithbeständig.de, und du schreibst für das Wir-Magazin auf Steady, das du mitgegründet hast. Das werde ich alles verlinken. Gibt es noch was, dein Instagram-Account natürlich, der kommt auch noch in die Shownotes. Gibt es noch was ich unbedingt verlinken sollte?
Nö, einfach vielen Dank fürs Gespräch, Lilith.
Ja, sehr gerne. Dankeschön für deine Zeit. Und wenn ihr uns folgen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast oder kommt auf unsere Website yid.de. Da haben wir wieder was Neues, /Masterclass. Wir haben eine Social Media Masterclass, die jetzt in den 3. Jahrgang geht. Und wenn ihr Lust habt, über das Thema digitale Kirche und Glaubenskommunikation was zu lernen, ein Netzwerk zu gründen und Social Media zu lernen, dann schaut euch das doch mal an. Genau. Dankeschön, liebe Judith, dass du da warst. Das war sehr schön.